Viele können sich an einen friedlichen Alltag überhaupt nicht erinnern, für die gibt es sowas gar nicht.
Diese Washtracks, die sind auch eine der Einheit des Nothilfeteams, also dort, was jetzt gerade wirklich gerade akut etwas zu machen ist.
Die Bedrohung durch Luftalarme und vor allem durch Drohnen, die wirklich jede Nacht eigentlich inzwischen nach Kiew kommen, die ist noch immer Teil.
Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast.
Und damit darf ich Sie auf ein neues Willkommen heißen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass Sie wieder mit von der Partie sind bei dieser Ausgabe des Podcasts vom Roten Kreuz. Wir freuen uns. Ja, bei dieser Podcast-Folge, wo wir einmal mehr in die so wichtige und so vielfältige Arbeit des Roten Kreuzes eintauchen wollen. Und da schauen wir heute in die Ukraine, wo seit mittlerweile 3 Jahren, es geht ins 4. Jahr, der bewaffnete Konflikt herrscht, der zigtausende Menschenleben fordert, Familien auseinanderreißt und unermessliches Leid und Zerstörung mit sich bringt. Millionen Häuser sind zerstört. Die UNHCR schätzt, dass 10,6 Millionen Ukrainerinnen vertrieben wurden, und darunter befinden sich zunehmend ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. Insgesamt benötigt fast die Hälfte der derzeitigen Bevölkerung, das sind über 17 Millionen Menschen, humanitäre Unterstützung. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das Österreichische Rote Kreuz ist seit Beginn des Konflikts mit Delegierten vor Ort und arbeitet mit dem ukrainischen Roten Kreuz zusammen. Und ich darf heute 2 Mitarbeiter vom Österreichischen Roten Kreuz begrüßen, die eben auch regelmäßig in der Ukraine sind und dort helfen und unterstützen, wo es nur geht. Herzlich willkommen, Bernhard Helmberger. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist der Teamleiter der Ukraine-Hilfe des Österreichischen Roten Kreuzes. Und hallo, Georg Tertsch.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du da bist. Du warst 1 Jahr als Delegierter für das Österreichische Rote Kreuz vor Ort in Kiew.
Ja, genau.
Das ist halt rausbringen.
Er ist jetzt letzte Woche zurückgekommen und jetzt wieder zurück in Österreich.
Ganz, ganz frisch zurück in Österreich. Ja, welche Eindrücke bringst du denn mit, Georg, wenn du gerade so frisch zurückgekommen bist?
Ja, ganz unterschiedliche. Also Kiew, muss man sich vorstellen, ist eine Millionenstadt mit Millionen Einwohnern. Es gibt Restaurants, es gibt Cafés, die genauso offen haben. Aber die Bedrohung durch Luftalarme und vor allem durch Drohnen, die wirklich jede Nacht eigentlich inzwischen nach Kiew kommen, die ist noch immer Teil. Und das ist nicht nur in Kiew, das ist wirklich in der gesamten Ukraine. Egal, ob das jetzt im Westen in Lviv ist oder auch in vielen Regionen im Osten, wo dann natürlich aber auch andere Bedrohungen dazukommen, wie zum Beispiel die wirklich in der Nähe von der Front.
Also immer noch Luftalarm. Das Österreichische Rote Kreuz, ich habe es vorher schon gesagt, ist wirklich vom Beginn des Konflikts an vor Ort gewesen. Du warst damals schon vorbei. Wie können wir uns diese ersten Eindrücke der Situation vorstellen? Was hast du da erlebt?
Also ich möchte vielleicht vorausschicken, dass das Österreichische Rote Kreuz mit dem ukrainischen Roten Kreuz ja schon länger zusammenarbeitet in Regionalprogrammen, aber dann natürlich auch im Donbass. Also der Konflikt, den gibt es ja schon länger, den gibt es ja nicht nur seit 3 Jahren. Das heißt, wir sind dann auch gefragt worden, ob wir da Unterstützung leisten können. Und ich persönlich war dann in einem kleinen Team, das zuerst einmal im Westen gefahren ist. Das heißt, mein Zielort war Lviv, und mit unserem Team sollte man schauen, eben wie wir jetzt dort vor Ort auch die regionale Rotkreuzstelle unterstützen können. Zugleich natürlich sind auch andere Kanäle gelaufen, das heißt Nothilfelieferungen, so wie man es quasi sich vorstellt, mit LKWs, was wird gebraucht für die Leute, die jetzt vor allem aus dem Osten jetzt flüchten, auch eine gewisse natürlich Ungewissheit. Man kommt rein, man hört die Nachrichten an den verschiedensten Events, sage ich jetzt einmal, diese Zerstörungen, diese humanitären Katastrophen, die da sind. Wir sind angekommen natürlich, hat man zuerst einmal an der Grenze langen Schlangen der Leute gesehen, die raus möchten. Also wir sind in die andere Richtung, mit dem Auto sind viele zu Fuß. Es waren auch zu dieser Zeit, wenn ich es jetzt vergleichen kann, waren sehr viele Barrikaden etc. in kleinen Wegen. Alles war vorbereitet auf diese Ungewissheit. Es war sehr viel bewaffnetes Personal überall unterwegs. Zu der Zeit hat das auch der Kollege hat es angesprochen, diese Luftangriffe war ja die Luftabwehr auch noch nicht so groß. Das heißt, die Gefahr auch in Lviv war erheblich größer. Es hat auch die Vorwarnzeit waren viel weniger. Was habe ich gesehen? Es waren dann natürlich sehr viele Flüchtlinge am Hotspot zum Beispiel, Bahnhof. Mhm. Leute, die intern vertrieben sind, Leute, die etwas raus wollen. Und wir haben dann mit den lokalen Kollegen uns organisiert.
Was habt ihr da als allererstes aufgebaut?
Also ich, das glaube ich, unser Thema, sage ich sozusagen, was jetzt auch ein großes Thema war vor allem dann Notunterkünfte unterstützen. Okay. Es gibt ja viele humanitäre Partner, es war natürlich in dieser großen Situation, wer macht jetzt was, und wir haben eigentlich recht schnell auch Notunterkünfte. Da geht es Kindergärten, Schulen etc., wo viele Leute untergebracht sind, einfach mal so schauen, okay, braucht man Haushaltsgeräte, vielleicht einmal mit einem Putzzeug vorbeikommen und da wirklich eins nach dem anderen abklappern, schauen, wo die Leute sind, einmal kurze, spontane Hilfe machen und dann längerfristig planen. Das war das eine. Und das zweite natürlich ist auch, was ein bisschen später gekommen ist, ist auch die medizinische Hilfe. Wir haben ja, wie ich schon gesagt habe, Programme schon vorher gehabt, die haben wir dann dorthin verlegt, wo es dann wieder möglich war, das durchzuführen.
Ja, und jetzt ist natürlich da einiges an Zeit vergangen bis jetzt. Wie kann man das sagen, wie hat sich denn da die Arbeit des österreichischen Roten Kreuzes dann auch verändert? Also Georg, wo sind da jetzt die Schwerpunkte? Du warst ja jetzt erst kürzlich dort.
Also ich glaube, das, was der Bernhard schon gesagt hat, am Anfang war es wirklich wichtig. Es gibt viele Vertriebene im Land, es gibt viele, die in den Westen geflohen sind. Also einfach mal das Erste, was wichtig ist, Wohnraum zu schaffen, auch Raum zu schaffen, wo die Leute hin können. Und da hat auch das Rote Kreuz ganz viel in dem Gesundheitsbereich tätig. Da haben wir zum Beispiel mobile Gesundheitspunkte, die da wirklich in die Regionen fahren, wo jetzt Geflüchtete sind, um dort auch eine Gesundheitsversorgung aufzubauen, weil klarerweise gibt es da ganz viele neue Leute, die dazukommen, und das ist einfach egal wo, wäre ein Gesundheitssystem nicht auf so viele Leute vorbereitet, und da hat einfach auch das österreichische Rote Kreuz zusammen mit dem ukrainischen Roten Kreuz wirklich dort Leute versorgt und für die Leute dort einfach da gewesen. Und genau dasselbe, das machen wir noch immer, nur jetzt versuchen wir wirklich das präziser zu machen, weil die Leute sind auch langsam wieder zurückgegangen in ihre Regionen, aber sind auch natürlich aus dem Land geflohen. Das heißt, das Gesundheitssystem funktioniert jetzt in zum Beispiel westlichen Regionen wieder sehr gut, mhm. aber vor allem im Osten ist das noch immer ein großes Problem. Das heißt, wir versuchen jetzt vor allem das Gesundheitssystem zu stützen, zusammen mit dem ukrainischen Roten Kreuz.
Mhm. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Funktioniert die gut? Wo sind da Herausforderungen eventuell in der Zusammenarbeit?
Prinzipiell, wir sind einer von vielen Partnern mit dem ukrainischen Roten Kreuz. Es ist auch das deutsche Rote Kreuz, französische Rote Kreuz vor Ort, ganz viele andere. Ich glaube, wir als österreichisches Rote Kreuz haben da wirklich eine Chance, dass wir schon vor dem Konflikt da waren und wirklich eine lange Partnerschaft haben. Und das heißt, das ukrainische Rote Kreuz hat da wirklich großes Vertrauen in uns, aber auch die wissen, die Kompetenz zu schätzen. Wir haben da wirklich aus Österreich Kompetenz im Gesundheitsbereich mit unserer Hauskrankenpflege. Ich habe jetzt da vor allem Kompetenz eingebracht mit dem Rettungs- und Krankentransportdienst und durfte vor allem auf diesem Gebiet das ukrainische Rote Kreuz unterstützen. Und das ist wirklich was sehr geschätzt wird, weil wir wirklich auch sagen können, so funktioniert es in Österreich, das funktioniert, vielleicht das funktioniert nicht. Und da können wir wirklich drüber diskutieren und haben da wirklich Erfahrungen in diesem Bereich.
Welche Expertise konntest du da ganz konkret einbringen?
Meine Expertise war vor allem im Rettungs- und Krankentransportdienst. Und da geht es jetzt wirklich einfach darum, dass man Leute von gewissen Regionen woanders hinbringen. Da geht es einerseits zum Evakuieren von Personen, vor allem aus den östlichen Gebieten, wirklich in sichere Gebiete. Das Rote Kreuz macht ganz viele Evakuierungen zusammen mit den staatlichen Organisationen. Aber wir sind jetzt auch gerade dabei, einen neuen Service aufzubauen, wo es wirklich darum geht, dass wir Leute einfach nach Hause bringen, die zum Beispiel eine Gesundheitsversorgung hatten. Die waren zum Beispiel einfach im Krankenhaus und müssen nach Hause kommen. Und da gibt es auch jetzt in der Ukraine gibt es einfach keine Institution, die das macht. Wir kennen das in Österreich, das macht das Rote Kreuz ganz oft, dass wir Leute nach Hause bringen, ganz normale Krankentransporte, wie wir das nennen. Das gibt es in der Ukraine nicht.
Ach, das ist einfach neu jetzt. Interessant.
Neu, wie das Rote Kreuz das macht. Sonst, es gibt schon auch Organisationen, die das machen, aber das ist wirklich sehr, 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 sehr klein und sehr begrenzt. Und da sehen wir wirklich, dass das einfach ein großes Problem ist, weil die Leute haben zwar eine Gesundheitsversorgung, aber sie kommen nicht dorthin. Und da wollen wir vor allem in Regionen gehen, wo es keine Ärzte gibt und wo die Leute auch gar nicht dorthin kommen und sie dabei unterstützen, dass sie wirklich zum Arzt hinkommen und auch wirklich die Versorgung bekommen.
Glaubt das würde ich dann gleich andocken an diese Service und diese Expertise, die der Kollege Georg reingebracht hat. Es ist ja so, wir haben, sagen wir, zwei Schienen. Wir haben natürlich die finanzielle Unterstützung für das ukrainische Rote Kreuz und die Experten. Und wenn ich jetzt zurückblicke, war am Anfang die Situation auch so, dass viel internationales Personal einfach gefragt war. Weil einfach, man muss sich vorstellen, kleine Rotkreuzstellen sind plötzlich konfrontiert mit tausenden Leuten, die vielleicht vorher eher einen Schwerpunkt auf soziale Dienste gehabt haben, jetzt plötzlich medizinische Dienste oder Hilfsgüter verteilen soll etc. Da haben wir sehr, sehr viele Leute mobilisieren können, Leute, die bei uns in den Emergency Response Unit sind und so weiter. Und jetzt sind wir ein weniger und spezialisiertere. Da geht es um Programmmanagement und geben um Experten wie der Georg oder auch der andere Kollegen, die halt im Wasserbereich zum Beispiel jetzt im Einsatz waren und da spezifisches Wissen weitergeben. Und das sind auch unsere Schwerpunkte. Das ist das eine, ist alles präklinische Versorgung. Da helfen wir. Und Nothilfeleistungen immer noch, also wo es gebraucht wird, auch mit Gütern. Vor allem gehen wir mit Geldleistungen, versuchen wir jetzt viel zu machen. Und ist in der Unterstützung des Sozialdienstes. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch etwas ist, was oft übersehen wird, die Zerstörung der sozialen Netzwerke auch durch diesen Konflikt.
Wie geht es den Menschen mittlerweile nach 3 Jahren Krieg? Du hast vorher gerade gesagt, Georg, es sind immer noch Luftalarm. Ja, okay, Cafés haben offen, aber diese Angst ist permanent da. Wie spürt man das? Wie geht es denen psychisch?
Ich möchte vielleicht kurz andocken, weil ich gerade von einer Reise eben, ich glaube, ein paar plakative Beispiele, wenn man dann mit den Leuten spricht. Es ist das eine natürlich die Angst vor der, sag mal, von physischen Gefahren, einfach tatsächlich betroffen zu sein. Also getroffen zu werden, natürlich im Osten viel prekärer, natürlich, da gibt es auch Artilleriebeschuss und so weiter und so fort. Oder auch ganz viele Minen und so weiter, die herumliegen. Aber es gibt auch Leute, die fehlende Perspektive. Du hast eine Wohnung gekauft, ein Haus gekauft, alles weg. Oder auch, wenn du es noch hast, hast du es an der richtigen Lage. Ich habe auch mit einer älteren Dame gesprochen, die lebt auch relativ kleinen Dorf, der beide Söhne sind im Krieg. Eine ist schon lange vermisst, auch neben den täglichen Sachen, dieser psychosoziale Druck ununterbrochen. Also auch wenn man sieht, vielleicht die Leute wollen ein Stück Normalität, das darf man nicht vergessen. Sonst kommt man auch nicht mehr weiter. Und das sind dann auch diese Dinge, die Bilder, die man sieht. Die Leute wollen ins Café gehen oder das anders machen. Aber trotzdem ist natürlich der Krieg hinten immer omnipräsent.
Ja,
ich glaube irgendwie, wenn man wirklich durch die Ukraine fährt, es gibt wirklich kein Dorf, wo jetzt nicht irgendwo neue Gräben ausgehoben wurden mit Ukraine-Flaggen, was immer so ein Zeichen von Soldaten ist. Das sieht man und das merkt man auch. Und es gibt dann wirklich auch ganz viele Dörfer, wo man wenig junge Männer sieht, wenig junge Leute sieht. Man sieht wirklich, dass gerade die, die es machen können, die sind davon weggegangen. Und vor allem jetzt, wenn man mit jungen Männern redet, die halt immer auch diese Gefahr haben, sie werden eingezogen oder sie können auch gar nicht planen. Diese, was der Bernhard schon gesagt hat, wirklich, man kann nicht planen, man weiß nicht, was in der Zukunft passiert. Ist egal, ob man eingezogen wird. Es ist Krieg in diesem Land und die Leute wissen nicht, wie die Zukunft aussieht, wie die Zukunft für sie und für ihr Land aussieht. Und das merkt man wirklich, diese Perspektivlosigkeit. Und das ist, glaube ich, was vielen Leuten sehr, sehr schwer fällt. Ja.
Also die Angriffe auf die Energieinfrastruktur, das ist immer ein großes Thema gewesen, wenn es plötzlich zappenduster ist. Wie schaut es aktuell aus?
Also es ist nicht nur die Energieinfrastruktur, es ist wirklich allgemein die Infrastruktur von Strom, von Wärme, von Wasser. Da ist wirklich vieles betroffen. Wir haben Situationen in Mykolaiv, wo auch Wasseraufbereitungsanlagen zerstört wurden, wo auch das Rote Kreuz geholfen hat, das wieder aufzubauen und da unterstützt hat. Aber auch an anderen Stellen wirklich Strom einfach fehlt. Also es gab Momente, ich sag's mal so, es hat sich angefühlt, als würde ich jetzt in Niederösterreich in der Gartensiedlung herumgehen, weil überall die Generatoren gelaufen sind. Das hat sich angefühlt, als würde jeder mit dem Rasenmäher fahren, weil man halt diese Dieselgeneratoren laufen hört. Und ich glaube, es kennt jeder in der Ukraine, dass man im Restaurant sitzt und auf einmal ist das Licht aus und keiner ist nervös, weil jeder kennt einfach die Situation. Es gibt einen, der geht raus, startet den Generator und das Ganze geht weiter. Also da muss man sagen, die Ukrainer wissen sich zu helfen und es gab im Dezember auch den Moment, wo wirklich einfach so viel zerstört war in der nähernd Umgebung, also man spricht immer von so 60-70% zerstörter Energieinfrastruktur, dass es dann wirklich schon Pläne gab, wann man Licht hat und wann nicht. Und daran hat man sich gehalten und hat man wirklich gewusst, okay, jetzt am Nachmittag hat man halt keinen Strom und damit hat man halt dann geplant einfach. Und
damit lebt man dann einfach
damit
auch.
Damit lebt man einfach und das funktioniert dann auch. Also man ist dann auch wieder verwundert, wie kreativ die Leute werden einerseits, aber andererseits auch, wie schnell man sich daran anpasst und da wacht man auf und denkt, hat halt keinen Strom und dann startet man halt den Tag ohne Strom und man hofft, das Café aus nebenein hat den Strom für den Café, aber okay, es gibt dann halt eine Lösung. Ja. Das
ist vielleicht auch so ein bisschen so Selbstschutz, oder?
Absolut, ja.
Dass man sich da nicht über alles so beschwert.
Genau, und es gibt natürlich schon ein eklatantes Gefälle natürlich in, sagen wir mal, Ballungsräumen. Und man kennt ja die Ukraine aus den Bildern, ist ein weites Land. Es gibt auch dort regional sehr große Unterschiede. Wenn ich jetzt anschaue, die Leute, die irgendwie in Transkarpatien eher so oder in Lviv-Oblast, in irgendwie abgelegenen Dörfern wohnen, jetzt runtergekommen sind.
Da schaut es schon anders aus, ne? Da ist schon härter.
Und auch an den, sagen wir, Dörfer, die ich jetzt gerade besucht habe, der Kollege hat gerade angesprochen, Mykolaiv Oblast, wo wir gerade waren, das sind natürlich Dörfer, die weit weg sind irgendwo und dann, wenn da die Versorgung aus ist, dann ist halt weniger da und dann hat es auch alle andere Versorgung halt weg.
Jetzt ist Winter, ne? Es ist, was wird da gebraucht?
Ich meine, was wir gemacht haben, in der Vergangenheit waren wir einmal sehr viel Öfen austeilen. Das war einfach relativ simpel, aber diese Angriffe auf die Infrastruktur waren ja nicht so, waren ja nicht vorhersehbar, sagen wir. Das ist ja, wenn wir gesehen haben, dass das so wird. Einfach, dass die Leute eine Notheizung haben. Brennstoffofen, simpel und gut, das haben wir. Das heißt, das haben jetzt viele schon auf Reserve sozusagen zu Hause stehen, überhaupt die jetzt außerhalb leben. Und natürlich machen wir jetzt, wo sich das System entwickelt hat, wieder viel mit Bargeldunterstützung, also Geldunterstützung geht ja viel über Konten eigentlich, damit die Leute jetzt auch diese Öfen vielleicht beheizen können oder sich vielleicht mit einem Generator Treibstoff weiterhelfen können. Also solche Dinge, die Leute wissen sie dann selber.
Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also Bargeld, Hilfen, Gutscheinhilfen, das wird immer wichtiger. Es ist natürlich klar, dass viele Menschen einfach keiner geregelten Arbeit nachgehen können. Kredite, Geld, Ersparnisse ist alles aufgebraucht. Sehe ich das so richtig? Und da braucht es einfach wirklich auch physisches Geld als Unterstützung, um eben das tägliche Leben bewerkstelligen zu können.
Also ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen, also wenn wir mit Geld Unterstützung leisten, dann haben wir immer Ziel vor Augen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste zu verstehen, dass jetzt ich habe irgendeinen Bedarf, ich habe aber Bevölkerungsgruppe oder irgendeine Gruppe, die etwas Konkretes braucht. Dann schaue ich mir an, okay, kann ich dieses Ziel, das ich da habe, mit einem Geldunterstützung erreichen? Hat natürlich immer sehr viele Vorteile. Das heißt, ich brauche keinen LKW schicken. Die Leute können sich selber aussuchen, was sie brauchen. Der eine braucht vielleicht medizinische Versorgung eher wie jetzt ein Brennstoff oder der andere was anderes ist. Mhm. Ich unterstütze die Märkte. Das heißt, es ist natürlich viel effizienter, weil ich selbst weniger Kosten habe, weil ich muss ja auch die Produkte in den Lagern einkaufen. Ich unterstütze lokalen Händler und so weiter und so fort. Und diese Hilfe mit diesem konkreten Ziel ist etwas anderes wie Einkommenssicherheit. Einkommenssicherheit ist auch ein großes Thema in der Ukraine, eben wie du angesprochen hast. Ich würde jetzt mal sagen, es ist sehr divers natürlich auch. Was hast du gearbeitet? Du kommst her. Bist du auch jetzt zum Beispiel in einer anderen Region? Kommst du irgendwo aus dem Osten und bist jetzt in, keine Ahnung, in Lviv und suchst eine neue Arbeit? Und da gibt es schon auch ein Programm, das auch wir haben, das nennt sich Redpreneur, wo wir auch Leuten, die eher auf eigenes Unternehmen gründen wollen, kleinere Unternehmen, wo wir die da unterstützen, auch mit Trainings und Anschubfinanzierung. Gibt es auch andere Partner, die andere Zielgruppen eben haben. Ja, also toll. Da haben wir beide Schienen sozusagen.
Am Start.
Genau.
Und ihr habt 15 Rettungswegen gespendet, und zwar gemeinsam mit dem kanadischen und dem britischen Roten Kreuz. Und die sind aktuell unterwegs in die Ukraine, habe ich das richtig am Schirm?
Genau, die ersten sind schon in der Ukraine im Einsatz, und das sind die ersten 7 Stück, und weitere 8 sind jetzt gerade am Verladen, wenn ich es richtig weiß, und sie werden gerade auf den LKW geladen und sollen dann nächste Woche wirklich in die Ukraine kommen.
Und wo kommen die dann konkret hin?
Genau, und das war so, dass das ukrainische Rote Kreuz an uns herangetreten ist und hat gesagt, sie brauchen wirklich dringend Rettungsfahrzeuge, vor allem für Evakuierungen aus den Ostregionen. Und wir haben dann geschaut, was wir leisten können und haben dann eben diese Fahrzeuge gefunden und haben dann auch unsere Partner gefragt, eben auch das kanadische, das britische Rote Kreuz, und die haben halt uns dabei unterstützt, 15 Stück zu kaufen und die dem ukrainischen Roten Kreuz zu spenden. Und das Ziel von denen ist wirklich, aus den Ostregionen von umkämpften Gebieten Leute zu evakuieren. Also es ist ganz oft so, dass der Staat sagt, okay, dieses Dorf muss evakuiert werden. Da gibt es dann Busse, die werden vom Staat gestellt, wo dann die Leute evakuiert werden. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die einfach vielleicht nicht in den Bus einsteigen können. Sie sind bettlägerig, sie sind immobil. Und da hilft das Rote Kreuz vor allem mit Tragen, mit Tragstühlen, also wirklich mit spezialisierten Equipment, die Leute dann ins Auto zu bringen und dann aus diesem Gebiet rauszubringen. Aber ich denke auch immer an ein Bild von einer Evakuierung, wo zwei ältere Herrschaften, also ein Mann und eine Dame, wirklich zusammen auf zwei Tragen raustransportiert werden. Die sind so lange im Dorf geblieben, sie haben gesagt, sie gehen nur, wenn der andere geht, und dann irgendwann gab es den Beschluss. Da gibt es dann das Foto, wo sie beide auf der Trage liegen, dass die Händchen halten. Da war es dann aber schon so stark, dass sie nicht mit dem Auto reinfahren konnten. Das heißt, mussten auch die Rotkreuzhelfer dann wirklich zu Fuß die dann da rausbringen.
Ja, wie kann man sich diese Arbeit vorstellen unter wirklich widrigsten Umständen auch, Bernhard?
Ja, ich meine, wenn ich vielleicht kurz andocken darf an diese Evakuierung, es gibt, jetzt haben wir verschiedene, das ukrainische Rote Kreuz hat verschiedene Services. Und das mit den Evakuierungen zum Beispiel, das sind die sogenannten Emergency Response Teams, Nothilfeteams, sagen wir auf Deutsch jetzt immer, die sozusagen ein bisschen spezialisiert sind für die, für Gebiete, die unter Beschuss sind, die in der Kampfzone sind, oder auch halt bei den Einschlägen von Raketen, Drohnen etc., die dazu zusammen mit der Feuerwehr etc. arbeiten. Die haben auch eine spezielle Ausrüstung und eine spezielle Ausbildung. Und wir als österreichisches Rotes Kreuz unterstützen die. Das heißt, am einen haben wir jetzt zum Beispiel diese Rettungsautos gekauft, weil es sind nicht irgendwelche, weil es halt verlässliche Fahrzeuge mit einer gewissen Ausrüstung, weil sie halt nahe der Kampfgebieten im Einsatz sind. Zum anderen haben wir sie unterstützt mit, wir nennen es sagen, Mobile Hitting Points ist der Name. Wenn jetzt Rotkreuzer zuhören, das wäre so ein Schnelleinsatzgruppenanhänger sozusagen, wo die Leute halt an irgendeiner Stelle, wo es gebraucht wird, schneller Zelt aufbauen können, die Leute können sich dort aufwärmen, vielleicht dauert es länger, man kann Kontakt aufnehmen, man kriegt erste Hilfe. Es kann auch nötig sein, dass man in ein Krankenhaus fährt dann, das heißt, dass die Leute kommen. Jetzt habe ich schon ein bisschen ein Bild gezeichnet. Diese Nothilfeteams, die sind natürlich auch im Dauerstress, sehen auch viele Dinge natürlich, wo sie da arbeiten. Gleichzeitig haben wir viele soziale Helfer, die haben wieder, das muss man auch sagen, wenn ich dann besuche, mit denen mitgehen darf, die persönlichen Schicksale jeden Tag, weil es natürlich auch die psychologische Belastung der Kolleginnen und Kollegen, das mitzumachen. Dann haben wir haben auch schon gesprochen von den mobilen Gesundheitsteams, die haben auch sehr viel zu tun.
Sind die Mobile Health Units,
genau,
oder?
Genau, ja. Mobile Health Units. Ich habe jetzt auch in Mykolaiv mit einer Dorfpflegerin, ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch übersetzen soll, die ist 24 Stunden für alle da. Das muss man halt sagen, das sind ganz, es ist wenig Gesundheitspersonal, es ist viel zerstört worden, es baut sich erst langsam zurück, wir helfen, wir können, aber die Leute sind im Dauereinsatz sozusagen. Also das ist die Frage, wie man sich vorstellen kann.
Vielleicht gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Du hast diese zwei älteren Menschen angesprochen, die da aus ihrem Dorf evakuiert wurden. Gerade für Ältere, für Alte, für Kranke, für behinderte Menschen ist die Situation momentan besonders schwer. Wie kann ich mir das vorstellen für diese Bevölkerungsgruppe, diese Zustände, die da momentan herrschen?
Ja, ich glaube, dass das, was das Schwierigste ist, dass sie wirklich einfach alleine in diesen Dörfern, sage ich mal, gelassen wurden, dass viele junge Leute geflohen sind oder in sichere Regionen geflohen sind. Viele Leute wollten auch nicht fliehen, die haben einfach gesagt, ich habe mein ganzes Leben lang dort verbracht und ich will auch hier weiter verbringen, was, glaube ich, schwer zum Nachvollziehen ist, aber wenn man selbst in dieser Lage ist, ist das, glaube ich, was ganz was anderes. Und es ist einerseits dieses Dorfleben, das ist einfach ganz was anderes und vor allem diese soziale Isolation. Also ich habe es selbst erlebt auf Field Trips, wir kommen zu Leuten nach Hause und die freuen sich wirklich, dass die sozialen Pfleger sind wirklich die besten Freunde geworden, weil das ist der einzige Kontakt, den sie haben. Oder auch mit den mobilen Gesundheitsteams, das ist im Prinzip eine mobile Arztpraxis, wo dann wirklich zu den Leuten auch teilweise in die Regionen fahren, in die Dörfer fahren. Und die Leute freuen sich, weil sie endlich mal wen anderen sehen, weil sie endlich mal überhaupt wen sehen. Mhm. Und ich glaube vor allem diese Isolation, das ist ganz, ganz schwierig. Und es gibt auch viele Leute, die dann sagen, hey, sie wollen einfach diese Unterstützung auch von der Familie, aber die Familie ist halt im Ausland und es ist total schwierig, weil es gibt niemanden. Es gibt keinen, der irgendwie, es gibt keinen, auch gar keinen bezahlten Service, dass du das machen kannst. Und da sind da wirklich ein Großteil der Leute auf das Rote Kreuz angewiesen.
Unvorstellbar.
Dass da überhaupt jemand vorbeikommt. Und da geht es dann gar nicht mal so um wirklich komplexe medizinische Versorgung. Da geht es dann oft einfach nur jemand, der da ist zum und Reden nochmal. Und einfach zum Zeit verbringen.
Da gab es eine Aussendung auch vom Roten Kreuz und da stand drinnen, so ein herzzerreißendes Foto von so einer alten Dame, die tatsächlich 22 Stunden am Tag im Bett liegt und nur darauf wartet, dass da eben jemand kommt und ein, zwei Stunden am Tag bei ihr ist. Ja? Also das war irgendwie sehr...
Was wir jetzt auch ganz viel versuchen, ist so eine Gesundheitsvorsorge und da geht es ganz viel auch darum, dass man einfach auch Leute zusammenbringt, weil wir wissen, wer alleine zu Hause sitzt, das ist nicht förderlich für die Gesundheit. Und ich glaube, das haben viele vielleicht schon selbst erlebt. Einfach das Gefühl, alleine zu sein, das ist etwas ganz Schreckliches. Und da haben wir zum Beispiel sogenannte Active Aging Clubs. Das ist im Prinzip...
Active Aging Clubs.
Das ist im Prinzip eine einfach zusammen Zeit verbringen mit verschiedenen Aktivitäten. Da haben wir super, super schon Beispiele gesehen, wo die Leute sich einfach gern treffen zum Tanzen, andere treffen sich gern zum Backen und andere haben schon einen eigenen Podcast gemacht, wo Bernd hat auch schon mal im Radio dabei war.
Genial.
Und da sehen wir aber auch wiederum, das sind halt die Leute, die halt in der Umgebung wohnen, weil klar, ich kann jetzt nicht 5 Kilometer hinlaufen, um da eine Stunde dabei zu sein. Und da versuchen wir auch einerseits mit einem neuen Transportservice, den wir machen, dass wir wirklich auch Leute zusammenbringen und auch von ferneren Regionen dort zusammenbringen, dass die auch zur Zeit miteinander verbringen können und jetzt nicht alleine in ihrem Haus sitzen müssen. Ja.
Unglaublich wichtige Hilfe.
Ich würde vielleicht gleich ranknüpfen, weil ich wette jetzt das Thema nochmal, weil ich glaube, das muss man nochmal unterstreichen, ist einfach das Thema Leute, die jetzt ihr Leben lang in dem Dorf gewohnt haben und die Familie muss umziehen aus Vorsicht, keiner hat Kinder. Es sind halt wirklich sehr viele Leute, die gesagt haben, nein, ich bleibe bis auf den letzten Drücker da. Ich habe jetzt eine kleine Anekdote, es war einfach eine Familie aus Bachmut, das ja leider zu trauriger Berühmtheit gekommen ist. Die haben in einer kleinen, von uns renovierten Unterkunft in Transkarpatien gewohnt. Und das auch die Großmutter ewig nicht aus der Region, wollte weg. Und dann wieder beim Besuch, wo ich dort war, war sie dann doch dort. Und dann war die Familie sozusagen wieder zusammen, ist mit einem kleinen Kind. Aber die auch bis am letzten Drücken natürlich wollte sie nicht weg, bis sie auch eben dann zwangsevakuiert wurde und gesagt haben, okay, du kommst, gehst jetzt rein. Und dann haben wir die soziale Entwurzelung, das wollte ich vielleicht noch kurz mit meinen Besuchen bei den Unterkünften, sagen Notunterkünfte, haben ja auch sehr viel gemacht, aber wir haben viele Leute getroffen, die dann drinnen geblieben sind, auch weil sie sagen, ich habe mir jetzt sozusagen ein neues soziales Netzwerk aufgebaut, wir sind da willkommen geheißen worden in irgendeiner Gemeinde, in weiß nicht, Transkarpatien, in Lviv oder sonst wo. Da sind lauter Leute wie wir, die auch von irgendwo vertrieben worden sind. Und da bleiben wir aber jetzt, weil ich will nicht zum dritten, vierten Mal umziehen anfangen. Also auch interessant und das heißt
eigentlich, das sind Unterkünfte, die theoretisch nur als temporäre Übergangslösungen geplant waren und dann aber zu einem Wohnort werden.
Ein Wohnort, genau. Es hat natürlich auch dann viele Vorteile, auch, dass man sagt, es war aber auch absichtlich, dass man sozusagen Reserven hat. Ich war jetzt eben vom letzten Besuch, haben sie auch gesagt, das ist halt auch durch die Situation, die militärische, die Unterkünfte sind wieder alle voll. Also es ist wieder viel evakuiert worden. Aber da war auch etwas, muss ich jetzt sagen, wenn man dann Unterkünfte, Notunterkünfte, diese ganzen langen Projekte und Bauarbeiten und Sachen mal gemacht hat, da ist man natürlich dann auch stolz mit dem ukrainischen Roten Kreuz, das aufgebaut zu haben, wo die Leute wieder einfach mal einen Ruhepol finden können, wenn man es so ausdrücken
möchte. Mal durchatmen können.
Genau, ja.
Ich habe Leute kennengelernt, die haben gesagt, sie mussten 8-mal fliehen. Also das ist, glaube ich, seit 2014 wirklich übersiedelt, übersiedelt, übersiedelt. Und das ist ja dann auch, da freut man sich dann, sie sagen, ja, okay, ich bin jetzt noch immer in der Ukraine, aber ich bin im Westen. Also ich hoffe, jetzt habe ich mal einen Platz gefunden, wo ich jetzt mal bleiben kann. Ja.
Mhm. Sprechen wir noch über die Wash-Trucks, die ihr auch zur Verfügung gestellt habt. Was ist das für ein Projekt? Also auch in der Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Roten Kreuz, ich habe mir aufgeschrieben, 4 Wash-Trucks habt ihr da zur Verfügung gestellt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist das?
Ja, also ich glaube, Wash, für alle, denen das ein neuer Begriff ist, ist Water and Sanitation and Hygiene. Und was wir mit diesen 4 Wash-Trucks gemacht haben, oder was das ukrainische Rote Kreuz viel besser mit den Wash-Trucks macht, ist wieder in den Regionen im Osten, wo wirklich viel Infrastruktur zerstört ist und da auch unter anderem Wasser, aber auch Energie. Das heißt, die Leute können nicht heizen, die Leute können auch nicht duschen gehen und auch nicht ihr Gewand waschen daheim. Das sind Trucks, wirklich LKWs, wo eine Kabine hinten drauf ist, mit Duschen drinnen, mit 2 Waschmaschinen drinnen, mit Trocknen drinnen, wo die Leute wirklich vorbeikommen können, sich einerseits waschen können, aber auch ganz wichtig, ihre Klamotten, ihr Gewand waschen können. Und die sind jetzt vor allem in den Ostregionen im Einsatz und sehen da wirklich auch großen Zuspruch von der Bevölkerung, da die Leute kommen, die Leute wollen ihre Sachen waschen und.
Und da sieht man auch schon leicht ein bisschen ein Muster, weil diese Wash-Trucks, die sind auch eine der Einheit des Nothilfeteams, also dort, was jetzt gerade akut etwas zu machen ist. Wir haben ja auch diese, wie gesagt, das Mobile Heating Points unterstützt. Wir haben diese Evakuierungsfahrzeuge, Rettungsfahrzeuge unterstützt. Man sieht schon ein bisschen das Muster natürlich, also ÖRK sind auch überall dort aktiv, wo es um mobile Versorgung geht, auch mit den Gesundheitsteams, also da sind wir auch, weil wir halt zu Hause in Österreich auch diese Services, diese mobilen Services haben. Und da sind wir Langzeit.
Und auch einfach eure besondere Expertise drinnen steckt. Ja. Ich möchte abschließend noch speziell auf die Kinder eingehen in der Ukraine. 5 Millionen Kinder sind in der Ukraine vom Konflikt betroffen. Viele können sich an einen friedlichen Alltag überhaupt nicht erinnern. Für die gibt es sowas gar nicht. Was habt ihr da beobachtet? Was macht das mit diesen Kindern? Was habt ihr da erlebt, Bernhard?
Ich meine, zuerst natürlich, jetzt kann man nie sagen, wie es den Leuten geht. Man ist, Gott sei Dank, muss man sagen, vielleicht, man ist natürlich, kann nicht mitfühlen, wenn man nicht selbst betroffen ist, wenn es einem so geht. Was man aber natürlich schon beobachtet, ist, die Kollegen des ukrainischen Roten Kreuz, was sie großräumig machen, ist psychosoziale Betreuung. Das sind speziellere Angebote, wo auch wirklich ganz Experten dabei sind, aber auch einfach einen anderen Alltag schaffen, mit die Dinge, die man vielleicht gesehen hat oder die der Alltag bringt, aufzuarbeiten in irgendeiner Form und Weise. Und das Service bieten ist sehr viel an. Das ist das eine. Und das zweite jetzt, wenn man sich konkret ein bisschen anschaut mit diesen Schulunterrichtssachen und so, man bekommt schon mit, da waren wir auch einmal beteiligt, einfach die Kreativität dann wieder zu schauen, dass der Unterricht weitergeht, jede Schulstunde ist eine verpasste Lebensstunde auch wieder, dass die auch bei Luftalarm in einen Raum haben, wo der Unterricht weitergehen kann, also auch da gibt es viele Aktivitäten.
Gibt es da sowas wie einen Alltag?
Also ich glaube, es kommt ganz auf die Region an, wo man ist, aber was glaube ich für alle ist, es hat sich massiv geändert. Also gerade in Ostregionen, wir kennen Schulen, wo wirklich der Schulunterricht in einem Bunker stattfindet, wirklich unter der Erde, weil es einfach auch gar nicht mehr auszahlt. Wir kennen Regionen, da ist bis zu 14 Stunden am Tag Luftalarm. Es zahlt sich nicht mehr aus, es macht keinen Sinn und man geht einfach gleich in die Schule. Und in anderen Regionen ist es sogar so gefährlich, dass die meiste Zeit nur Online-Unterricht stattfindet. Das aber kombiniert mit einer schlechten Infrastruktur, die immer wieder zerstört wird. Man hat keinen Strom, man hat manchmal auch kein Internet zu Hause.
Lässt sich schlecht lernen.
Ich glaube, die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, sind 600.000 Schüler und Schülerinnen, die wirklich täglich eigentlich online sich einloggen und dort Online-Unterricht haben. Ich glaube, wir können das aus Covid. Ich sag mal, das ist halt auch ein ganz anderes Erlebnis und vor allem auch ein ganz anderes soziales Erlebnis. Und was mir immer im Kopf geblieben ist, wenn man irgendwie bei Schulen ist oder auch mal in Schulen drin war, was wirklich überall präsent ist, ist einfach wirklich diese Plakate zu Minen, Minen-Awareness. Das ist etwas ganz was anderes, auch für Kinder nochmal, da mit diesem Thema umzugehen. Und da ist auch das ukrainische Rote Kreuz ganz viel dahinter, dass man wirklich da an die Kinder geht, ihnen erklärt, was da wichtig ist mit den Minen, im Umgang mit den Minen, weil man wirklich auch nicht nur im Osten Probleme mit Minen haben, sondern in der gesamten Ukraine. Das werden, man muss sich halt immer vorstellen, diese Drohnen, selbst wenn die nicht irgendwo einschlagen, die werden irgendwo zerstört. Das heißt, ganz viele Teile fallen halt runter und es kommt ganz oft vor, dass diese Teile halt wirklich auch in der Stadt verstreut liegen. Und das ist halt auch ganz wichtig, dass die Kinder wissen, wie damit umzugehen ist. Und das ist auch eine wahnsinnige Gefahr im ganzen Land einfach verteilt.
Okay, okay.
Da möchte ich vielleicht jetzt ja. Vielleicht eine kleine Geschichte auch noch, wie es den Kindern gegangen ist, auch vor allem in der Anfangszeit. Wir haben da eine Gruppe von Kleinkindern, waren das eigentlich aus einem Heim in der Nähe von Kiew, die tagelang im Keller damals ausharren mussten mit ihren Betreuern. Die sind dann, als die sich die Kämpfe quasi dort, also es dort keine Kämpfe mehr gegeben hat, sagen wir so, sind in Transkarpatien auch in einem Kinderheim aufgenommen worden. Und da haben wir eigentlich, es war schön, weil da haben wir mit ein bisschen Geld einfach Schlafräume für die Betreuer, die mit ihnen damals in den Kiew-Oblast immer in diesen Schutzräumen gewesen sind, haben wir das einrichten können, weil die Kinder ohne diese Leute nicht mehr sein wollten. Und die können natürlich nicht immer ganzen Tag dort sitzen. Das heißt, sie haben sich ausgewechselt und mit ein bisschen Geld haben wir dort, also da Peace of Mind ein bisschen reinbringen können. Das war eine schön traurige, aber auch schöne Geschichte dann irgendwie.
Ja, abschließend, der Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, der Michael Opriesnik, sagt immer wieder in Aussendungen und Interviews, wir dürfen nicht Ukraine müde werden, sagt er. Wohin kann ich mich wenden, wenn ich spenden will? Und wie wichtig ist es, nicht Ukraine müde zu werden?
Also ich würde mal sagen, wer uns unterstützen möchte, der macht das vielleicht, wenn man online ist, dann ist es einfach auf wir.roteskreuz.at/Ukraine. Da kann man ganz spezifisch für die Ukraine spenden. Und wenn ich jetzt natürlich die Gelegenheit habe, möchte ich mich wirklich bei allen bedanken. Wir haben wirklich so viel Unterstützung erfahren von der österreichischen Regierung, von Firmenspendern. Wir haben viel von Übernachbarn Not. Und es sind auch viele, viele einzelne Spenden ans Rote Kreuz gegangen. Und ich sage das auch wirklich, ich sage es auch den Kollegen, Kolleginnen, den Leuten, die wir in der Ukraine treffen, sagen, wir bedanken sich bei uns. Aber ich sage, wir können das nur machen, weil so viele Leute uns unterstützt haben. Ja, und da kann man vielleicht, freuen wir uns natürlich, Großes wenn das weitergeht.
Auf jeden Fall. Georg, du bist gerade zurückgekommen. Wie geht's? Wie lang bleibst du hier? Was ist der nächste Auftrag, die nächsten Schritte? Weißt du da schon was?
Genau, ich bin jetzt gerade eben zurückgekommen und werde jetzt mal meine Projekte abschließen und auch mal hier mal ankommen auf jeden Fall. Und genau, die nächsten Projekte warten. Aber jetzt ist mal das nächste eine Reise mit meiner Freundin, der nächste Plan.
Die hast du dir verdient. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und ich wünsche euch alles, alles Gute, das Beste von ganzem Herzen. Danke. Ja, vielen Dank, dass Sie mit dabei waren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei dieser Ausgabe vom Podcast vom Roten Kreuz. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal, wenn Sie wieder mit dabei sind, und sage vielen Dank und bis dahin alles Schöne. Ihre Isabella Richter.